Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die Einheit ist aus der friedlichen Revolution erwachsen. Damit haben die Ostdeutschen, den Westdeutschen und der ganzen Nation ein großes Geschenk gemacht.
Und genau so erinnerte Bundespräsident Gauck heute in der Frankfurter Alten Oper an das 25. Jubiläum der Deutschen Einheit. Willkommen bei den Tagesthemen. Bei den Feiern zur deutschen Wiedervereinigung ist es womöglich gerade in diesen Zeiten politischer Krisen von der Ukraine bis Syrien vielen noch bewusster. Es war ein völlig überraschender Glücksmoment in der deutschen Geschichte, der am Ende möglich machte, dass heute vor 25 Jahren die deutsche Einheit Wirklichkeit werden konnte. Wenn auch unter Schwierigkeiten, wuchs, um mit Willy Brandt zu sprechen, zusammen, was zusammen gehört. Und viele Tausend feierten in Frankfurt und Berlin das alles. Aber es war heute politisch auch von der neuen Herausforderung die Rede. Der Herausforderung, viele Tausend Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Sebastian Kisters berichtet.
Frankfurt am Main sprüht und feiert 25 Jahre deutsche Einheit. Am und auf dem Fluss wird heute Abend eine Geschichte erzählt. Von Teilung und vom großen Glück der wiedervereinigten Nation.
Ja, es ist beeindruckend, spektakulär.
Sehr gut inszeniert, meiner Meinung nach.
Super klasse. Frankfurt ist ein ganz toller Gastgeber, kann man nur sagen, für 25 Jahre Einheit. Deswegen heute extra im Deutschlandrock.
25 Jahre Einheit also. An der Paulskirche umschlingt Geschichte Bäume mit Geschichten aus 25 Jahren Deutschland. Der 3. Oktober 1990, die Einheitsfeier. 5 Jahre später, Christo verhüllt den Reichstag. 1997, die Oderflut. 2002 geht die D-Mark, der Euro kommt. 2014, Deutschland ist Weltmeister. Heute wird wieder gefeiert. Hunderttausende sind in Frankfurt. Doch es geht nicht nur um Vergangenheit. Der Bundespräsident sagt, Deutschland stehe wieder vor einer gewaltigen Aufgabe. Er sieht Parallelen zwischen der Wiedervereinigung und der Integration von Flüchtlingen heute.
Auch damals gab es, wir haben es schon gehört, kein historisches Vorbild, an dem wir uns orientieren konnten. Und trotzdem haben Millionen Menschen die große nationale Aufgabe der Vereinigung angenommen. Und Deutschland zu einem Land gemacht, das mehr wurde als die Summe seiner Teile.
Die Herausforderung allgegenwärtig. Und doch präsentiert sich Deutschland auf der Einheitsfeier in Frankfurt heute heiter bis glücklich.
Aus der Stadt Kunduz im Norden Afghanistans ist die Bundeswehr längst abgezogen. Und die Hoffnung war natürlich, dass Kunduz vor den radikal-islamischen Taliban auch nach Abzug der Bundeswehr zumindest relativ sicher ist. Doch diese Hoffnung hat getrogen. Rund 2000 Taliban-Kämpfer überrannten die Stadt und seit Tagen versucht die afghanische Armee, sie wieder zu vertreiben. Kampfjets der Amerikaner unterstützten sie dabei, aber heute trafen sie mit ihren Bomben keine Stellungen der Taliban, sondern das von der Organisation Ärzte ohne Grenzen betriebene Hospital der Stadt. Mindestens 19 Menschen wurden dabei getötet. Markus Spieker.
Am frühen Morgen fallen die Bomben, geht das Krankenhaus in Flammen auf. 80 zumeist einheimische Mitarbeiter halten sich hier auf, dazu über 100 Patienten. Dieses Foto ist 2 Tage alt, aber so könnte es ausgesehen haben, bevor die Attacke begann, die viele Opfer fordert, Tote und Schwerverletzte. Viele der Hospitalinsassen werden immer noch vermisst. Die Regierung in Kabul gibt anfangs die Schuld den Taliban. 10 bis 15 Terroristen hatten sich in dem Krankenhaus versteckt, als es angegriffen wurde. Sie wurden alle getötet, aber auch Ärzte waren unter den Opfern. Doch dann ist gar keine Rede mehr von Taliban-Toten. Ärzte ohne Grenzen erheben auf ihrer Twitter-Seite schwere Vorwürfe gegen die mutmaßlichen US-Angreifer. Die seien über den Krankenhausstandort vorab informiert worden und dann noch einmal, als die Angriffe losgingen. Dennoch seien über eine halbe Stunde lang Bomben gefallen. Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht, auch keine Entschuldigung. Die Gründe für die Attacke liegen fast einen Tag danach immer noch im Dunkeln.
Stefan Niemann in Washington. Wie reagiert denn die US-Regierung auf den Vorwurf der UN, aber auch der Ärzte ohne Grenzen, möglicherweise ein Kriegsverbrechen begangen zu haben?
Verhalten. Um ein Kriegsverbrechen würde es sich ja handeln, wenn das Krankenhaus in Kunduz vorsätzlich bombardiert worden wäre. Die vergleichsweise zerknirschte Reaktion aus dem Pentagon lässt dagegen eher darauf schließen, dass die Klinik von Ärzte ohne Grenzen versehentlich getroffen wurde. Militärs nennen sowas ja gern beschönigend Kollateralschaden. Der US-Verteidigungsminister spricht von einem tragischen Vorfall, der nun gemeinsam mit der afghanischen Regierung untersucht werden solle. Und in seiner schriftlichen Stellungnahme heißt es dann weiter, relativ kleinlaut, die Gegend rund um dieses Krankenhaus sei in den vergangenen Tagen äußerst heftig umkämpft gewesen. Der kommandierende General, der US-General Campbell, soll sich inzwischen beim afghanischen Präsidenten entschuldigt haben. Aber abgesehen vom menschlichen Leid der Opfer und ihrer Angehörigen ist dieses Bombardement des Krankenhauses natürlich ein Desaster, auch militärisch und politisch. Und hier in Washington kann man sich schon ausmalen, wie Gegner und Feinde Amerikas diesen furchtbaren sogenannten Vorfall nun ausschlachten könnten, zumal ja die USA nahezu täglich andere Staaten anprangern wegen Übergriffen und Angriffen auf schutzlose Zivilbevölkerung.
Vielen Dank für diese Information aus Washington, Stefan Niemann. In Deutschland wird angesichts steigender Flüchtlingszahlen der Ruf lauter, eine Obergrenze für die Zuwanderung festzulegen. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jens Riewer.
Der bayerische Finanzminister Söder sagte, es sei entscheidend, dass man eine Begrenzung der Zuwanderung bekomme. Seine Äußerung, dass über das Grundrecht auf Asyl gesprochen werden müsse, ist aber auch in Söders eigener Partei, der CSU, umstritten. Die SPD wies das strikt zurück. Ihr Fraktionschef Oppermann forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, anzuerkennen, dass die Möglichkeiten zur Aufnahme nahezu erschöpft seien. In Österreich sind heute Zehntausende auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit Flüchtlingen Ausdruck zu verleihen. Unter dem Motto Flüchtlinge willkommen versammelten sich in Wien nach Polizeiangaben 20.000, nach Angaben der Organisatorin 60.000 Menschen. Aufgerufen hatte die Plattform für menschliche Asylpolitik. Die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland wollen, reisen zurzeit über Österreich. Nach den USA hat auch Großbritannien die russische Militärintervention in Syrien kritisiert. Nach Meinung von Premierminister Cameron haben die russischen Angriffe die Lage in dem Bürgerkriegsland weiter verschlechtert. Cameron sagte, Russland unterscheide nicht zwischen der Terrororganisation Islamischer Staat und syrischen Oppositionellen. Man unterstütze Machthaber Assad, den er wörtlich einen Schlechter nannte. Zum ersten Mal hat ein aktiver Theologe aus dem Vatikan seine Homosexualität öffentlich gemacht. Er gab in Rom eine Pressekonferenz zusammen mit seinem Lebensgefährten. Zuvor war ein Zeitungsinterview erschienen, in dem der aus Polen stammende Priester die Position der katholischen Kirche als rückwärtsgewandt kritisiert hatte. Der Vatikan kündigte daraufhin seine Entlassung an. Morgen beginnt eine Synode zum Thema Familie. Zum Tag der offenen Moschee hatten die muslimischen Gemeinden in Deutschland wieder für Besucher aller Religionen geöffnet. Um die enge Verbundenheit zu betonen, sei dafür der Tag der deutschen Einheit gewählt worden, so der Zentralrat der Muslime. In diesem Jahr stand die Situation junger Muslime in Deutschland im Mittelpunkt.
Für manche Ostdeutsche hat dieser 3. Oktober noch eine ganz besondere Bedeutung, nämlich für viele Besitzer einer Datsche. Geschenk eines Fürsten, das bedeutet dieses aus dem Russischen entliehene Wort. Und tatsächlich war es Zar Peter der Große, der sich als erster sich gemütlich in solch einem Gartenhäuschen auf dem Land machte. Am Wochenende raus aus den Plattenbausiedlungen und ab aufs Grundstück. Das war in der DDR der Wunschtraum sehr vieler Menschen. Über 1 Million Datschen gab es vor der Wende. Und bislang standen die Pachtverträge aus DDR-Zeiten unter besonderem Schutz und waren nur sehr schwer kündbar. Doch dieser Schutz läuft mit dem heutigen Tag aus. Tina Rohrowski.
Lebensgefühl Datsche. Gisela und Horst Grützke kennen das seit über 40 Jahren. Doch ab heute droht das Ende der Datschen-Idylle.
Am meisten tut uns weh, dass wir dann eventuell unsere letzten Tage, solange wir noch hier rausfahren können, gesundheitlich und so weiter, dass wir das nicht mehr nutzen können.
Das Paar pachtet das Land von einem Privateigentümer, so wie fast alle Datschenbesitzer hier in Gosen südlich von Berlin, mitten im Naherholungsgebiet. Zu DDR-Zeiten waren solche Pachtverträge fast unkündbar. Deshalb baute man auf dem Grundstück, und zwar mit dem, was die Mangelwirtschaft hergab. Horst Grützke kam als Fahrlehrer an vielen Baustellen vorbei und griff zu.
Es sind Schaufensterscheiben aus der Karl-Marx-Allee in Berlin. Und da habe ich mir die ganz schnell reservieren lassen.
Solche Häuser könnten nun abgerissen werden. Allerdings würden die Datschenbesitzer dann nicht ganz leer ausgehen.
Wenn eine Kündigung seitens des Grundstückseigentümers erfolgt, dann hat der Nutzer, der Pächter, Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Zeitwert der Baulichkeiten.
Entschädigung hin oder her, es gibt schon die ersten Streitfälle. Etwas weiter südlich in Priros, fast im Spreewald. Hier hat ein Verpächter das Vertragsende schon angekündigt. Diese Datsche soll weg. Am Nachmittag zeigen Nachbarn Solidarität mit einer Art Abschiedszeremonie vom Idyll. Kleine Bäumchen bekommen neue Besitzer. Eine Familie hat hier seit Generationen Urlaub gemacht. Die neue Kündigungsfreiheit pünktlich zum Einheitstag ist das Tischgespräch.
Als Eigentümer wird man sagen, hervorragend, wir können jetzt kündigen nach dem BGB. Wenn man ein Pächter ist, der drauf jahrelang gesessen hat, wo auch dann sehr große Emotionen damit verbunden sind, der wird sagen, es kann da wohl nicht wahr sein. Wir haben in dieses Objekt sehr viel Nerven, Geld und sonstes reingesteckt und müssen jetzt runter.
Die Aufregung ist groß. Manche sehen ihre Erholungsgebiete in Gefahr. Andere glauben nicht an die Kündigungswelle. Aber für diese Datsche war es wohl der letzte Sommer am See.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, in der heute Borussia Mönchengladbach das Duell zweier Clubs, die auch in der Champions League unterwegs sind, für sich entschieden hat. Und das offenbar einigermaßen verdient, Andreas Geckel.
Ja, kann man so sagen. Die Borussia, sie scheint ihren Katastrophenstart in die Saison endgültig überwunden zu haben. 2:0 gewannen die Gladbacher gegen den nach wie vor auswärts sieglosen VfL Wolfsburg, der damit weiter an Boden verloren hat in der Tabelle. Die Borussia ihrerseits, ja, die feierte heute ihren dritten Bundesligasieg in Folge unter Interimscoach André Schubert, der als quasi Aushilfschef ganz schön viel richtig zu machen scheint.
Glückwunsch, Rekordhalter. André Schubert startet als allererster Fohlen-Bundesliga-Trainer mit 3 Siegen bei der Borussia.
Ist Ihnen das klar?
Ja, und es hat null Bedeutung.
Ja gut, wir haben jetzt 2 Rekorde aufgestellt. 5 Niederlagen am Stück hat es noch nie gegeben bei Gladbach und jetzt 3 Siege am Stück für neuen Trainer auch noch nicht. Also ich bin gespannt, was noch kommt.
Ein Spiel ohne Elfmeter zum Beispiel, das ist jetzt auch neu in Gladbach. 9 Elfmeter in den vergangenen 7 Partien. Da hätte Wolfsburgs André Schürrle hier auch gerne einen bekommen. Pustekuchen.
Also ich habe jetzt keinen großen Kontakt gespürt. Ich sehe den Ball halt in die Schnittstelle reinflitzen sehen. Gehe relativ langsam zum Ball noch hin, weil ich auch ein bisschen Respekt hatte vor dem Elfmeterziehen. Im letzten Moment noch mal ein bisschen zurück. Aber ich glaube, da muss man nicht zwingend auf den Punkt zeigen.
In Durchgang 2 sehen die 52.000 Zuschauer im Borussia-Park binnen 3 Minuten die beiden Siegtreffer. Nordwald in der 76. und Traoré in der 79. Minute. 2:0, der dritte Bundesligasieg für Schubert. Da setzt dich nieder.
Ich durfte jetzt 3 Spieler an der Seite stehen, nicht mehr, nicht weniger. Hatte das Glück, dass die Mannschaft gewonnen hat, weil sie überragende Qualität hat und einen super Willen. Und ja, nicht mehr.
Bodenständig von Rekord zu Rekord eilen. André Schubert flitzt auch beim nächsten Spiel für Gladbach an der Linie rum.
Ja, Schubert und die Gladbacher, sie können wieder lachen. Während die Kollegen aus Wolfsburg mindestens mal in einer mittelschweren Ergebniskrise stecken und seit heute, ja, exakt 2 Punkte hinter einer der absoluten Saisonüberraschungen bis dato liegen. Hertha BSC nämlich. Mit 3:0 ließen die Berliner diesmal dem HSV auch nicht den Hauch einer Chance. Und zur Belohnung darf die Truppe von Pal Dardai heute Abend von Tabellenplatz 4 aus auf etliche sehr viel höher eingeschätzte Mannschaften herunterblicken.
Feiertagsstimmung bei Hertha BSC. Die Berliner bejubeln einen fast perfekten Nachmittag nach einem 3:0 Heimsieg gegen den Hamburger Sportverein.
Tolle Fußball, schöne Tore, schöne Torschance und ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft.
Salomon Kalou ist es, der nach 17 Minuten besonders sehenswert das 1:0 für Berlin erzielt. Dritter Saisontreffer für den Ivorer. Gästetrainer Bruno Labbadia, wenig erfreut von der Leistung seiner Mannschaft, die nach 56 Minuten diese Chance durch Holtby hat. Torhüter Jahrstein mit toller Parade. Hertha dominiert die Partie danach und hat zahlreiche Chancen. Eine Viertelstunde vor Schluss trifft Vedat Ibisevic zum 2:0. Vom HSV kommt nichts mehr. Die Berliner entscheiden ein einseitiges Spiel endgültig. Vedat Ibisevic sorgt mit seinem 2. Treffer aus Abseitsposition für den 3:0 Endstand.
Allen Hertha-Fans, allen Berliner, glaube ich, hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war ein cool, sehr gutes Spiel von uns. Nicht immer ganz souverän, auch ein bisschen schwierige Phasen gehabt, aber schlussendlich steht ein 3:0-Sieg. Und damit lässt sich, glaube ich, gut in die Länderspielpause gehen.
Berlin feiert euphorisch den dritten Heimsieg in Folge nach einer tollen Leistung.
Glückwunsch nach Berlin. Die weiteren Ergebnisse. Hannover gewinnt gegen Bremen 1:0. Hoffenheim und Stuttgart trennen sich 2:2. Ingolstadt schlägt Frankfurt 2:0. Bereits gestern unterlag Aufsteiger Darmstadt Mainz mit 2:3. Morgen dann noch drei Begegnungen. Ausnahmsweise Schalke hat Köln zu Gast. Die Bayern empfangen Dortmund zum Gipfel. Und Leverkusen trifft auf Augsburg. Wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern, Dortmund und Schalke können also morgen punkten und sich womöglich noch weiter absetzen von den folgenden Clubs aus Berlin, Ingolstadt und Mainz. Wolfsburg auf Rang 7 abgerutscht. Aufsteiger Darmstadt führt die zweite Hälfte an, punktgleich dahinter der HSV. Dann Frankfurt und Gladbach. In der Abstiegszone im Moment Hannover, Augsburg und Schlusslicht Stuttgart. Ja, auch die Nachwehen eines grippalen Infekts konnten sie heute nicht stoppen. Kunstturnerin Elisabeth Seitz gewann die zweite WM-Qualifikation. Und bei den Männern, da ließ Fabian Hambüchen wieder mal alle anderen hinter sich.
Überrascht hat es niemanden. Der deutsche Vorturner mal wieder Klassenbester im Mehrkampf. Fabian Hambüchen zeigte sich in Stuttgart vor allem am Reck, seinem Paradegerät, an dem er bei den deutschen Meisterschaften vor zwei Wochen noch schwächelte, wieder stabiler. Ein gelungener Härtetest für Hambüchen drei Wochen vor der WM in Glasgow. Auch bei den Frauen setzte sich die Favoritin durch und es war Weltklasse, was die Stuttgarterin Elisabeth Seitz bei ihrem Heimspiel am Stufenbarren ablieferte. Die 21-Jährige präsentierte sich an ihrem Lieblingsgerät in blendender Verfassung. Präzise in der Ausführung, sicher im Abgang. Ein starkes Ausrufezeichen vor der WM also auch von der deutschen Nummer 1 der Damen.
Ja, die Nummer 1 ist diesmal nicht dabei, aber dafür ein paar andere interessante Ziffern, die Lottozahlen. 18, 31, 32, 33, 40, 41, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wir schauen noch ganz kurz aufs Wetter. Bleibt denn der Herbst auch morgen so wirklich golden, wie er heute schon war, Claudia?
Thomas, in weiten Teilen Deutschlands schon, im Süden, da ist auch eine Menge Grau dabei, zumindest zeitweise. Viel Sonnenschein gibt's wieder einmal im Osten. Dort über 6 Stunden, sonst meist 2 bis 6 Stunden. In Baden-Württemberg der Vormittag trüb, in Bayern dann vor allem der Nachmittag trüb, da kann's auch häufiger mal regnen. Aber es ist verbreitet noch ziemlich warm unter den dichten Wolken, so 14 bis 17 Grad, sonst bis 20, 22 Grad. Hoffentlich können Sie es genießen, denn Sie sehen hier am Temperaturverlauf für die nächste Woche, es geht ordentlich bergab. Von 20 Grad jetzt Anfang der Woche auf gerade mal 12, 13 Grad. Da ist zwar noch ein bisschen Unsicherheit drin, aber es ist sehr sicher, dass es nach Dienstag deutlich runtergehen wird mit den Temperaturen. Heute Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Vor allem aus Südwesten kommt dann in der zweiten Nachthälfte Regen auf. Und von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern kann sich örtlich Nebel bilden. Im Norden ein paar kompaktere Wolken, aber trocken. Und die Temperaturen sinken meist auf Werte zwischen 10 und 4 Grad. Etwas weniger kalt ist es noch auf den Inseln in der Nordsee und auch im Südwesten Deutschlands. Morgen Vormittag dann kompakte Wolken, vor allem über Baden-Württemberg. Die reichen dann schon bis zur Grenze Bayerns. Da kann es auch mal stärker regnen. Über der Mitte viel Sonnenschein, auch nach Osten hin freundlich. Im Norden dichtere Wolken. Am Nachmittag zieht der Regen dann aus Baden-Württemberg weiter nach Bayern, schwächt sich dabei aber ein bisschen ab. Nach Norden und vor allem nach Osten hin ist die Sonne häufig dabei. Die Temperaturen steigen dann im Laufe des Nachmittags unter den vielen Wolken, die sich lange halten, auf 14 bis 17 Grad, sonst bis zu 20 Grad, 22 Grad sogar in Sachsen. Der Wind dazu meist schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Und dann wird es ziemlich wechselhaft und auch langsam kühler. Am Montag immer noch etwas Regen im Süden. Der kommt dann erneut an bis 23 Grad. Dienstag im Norden und Osten eine Front, die für viele Wolken und immer wieder nass sorgt. Im Westen und Süden Schauer und Gewitter. Und danach geht es dann deutlich bergab mit den Temperaturen.
Claudia, vielen herzlichen Dank dafür. Das war's von uns, meine Damen und Herren, von den Tagesthemen. Im Anschluss sehen Sie das Wort zum Sonntag und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.